Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 171. Folge des Computer Club 2. Mit Riesensprüngen geht es vorwärts und in dieser Sendung haben wir wieder einiges anzubieten. Und zwar, es geht um sichere Betriebssysteme. Da rechnen wir ja alle damit, dass sowas nötig ist.
Ne? Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, auch wenn der Kollege das offensichtlich unterdrückt.
Ich versuche das auch nicht zu unterdrücken.
Liebe Zuhörerinnen und auch liebe Zuhörer, jetzt bitte ich dich weiter fortzufahren.
Sichere Betriebssysteme sprach ich an und ich glaube, das wird auch ganz, ganz wichtig, dass wir so etwas bekommen, denn es kann da wohl nicht sein, dass ein unbedarfter User am Computer immer Angst haben muss, dass ihm da ein Virus dazwischen fegt oder irgendwie ein Absturz kommt, wo er nichts für kann. Ich glaube, das müssen wir drüber nachdenken und irgendwann in 10 Jahren haben wir wahrscheinlich so etwas. Heinz Schmitz spricht davon, dass wir es schon eher haben können. Semantic Web, kannst du dir was darunter vorstellen?
Ich kann mir etwas darunter vorstellen. Es ist auf jeden Fall nicht das, was man allgemein meint, dass dieses Web dann tatsächlich versteht, was wir sagen, auch wenn es eine Schriftsprache ist. Denn das ist ein Traum. So lange ist unsere Software noch lange nicht, dass wir tatsächlich inhaltlich verstehen mit Rückbezügen und Redundanzen, was tatsächlich als Inhalt rüberkommen soll von dem, was wir plappern, plaudern, erzählen.
Ich war letztens ganz erschrocken, als ich mal eingegeben habe, Gipfelzugspitze, und da kam nur eine Meldung, 2.967 Meter. Das wäre eigentlich vorher nicht so einfach gewesen, da wäre viel mehr gekommen, da Gipfelstürmer oder was weiß ich. Also das könnte sein, dass so etwas besser, gezielter ausgedrückt werden kann und wir bessere Suchergebnisse bekommen.
Aber das werden wir gleich hören. Das Web 3.0 steht vor der Tür. Das Web 3.0 wird jetzt etwas Neues werden, etwas Neues kommt.
Das semantische Web heißt das, oder?
Ja, so wird es. Hier hat man jetzt auf jeden Fall eine Definition vorweggenommen. Beim Web 2.0 war es ja anders, da wusste keiner, was es war. Und hinterher hat man dann versucht, da etwas hinein zu interpretieren. Jetzt macht man es etwas umgekehrt. Nur, was heißt das eigentlich? Was kommt denn da auf uns zu und was geschieht da? Die einen sagen, wir können dann irgendwann mit unserem Computer sprechen, zumindest in der Schrift, so wie mit einem normalen Menschen, und die anderen sagen, naja, es wird einfach nur ein bisschen besser werden. Wir haben zu dieser Geschichte, das sind viele dabei, die daran entwickeln, eine Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssystem, IAIS, im Schloss Billinghofen hier in St. Augustin, bei uns quasi um die Ecke. Und als erstes möchte ich Frau Dr. Melanie Gnaser begrüßen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Dr. Gnaser, ich habe das schon so ein bisschen erzählt, dass das semantische Web kommt. Was ist das? Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das semantische Web in der Weise, wir haben es eben schon angesprochen, man hat von Web 2.0 gesprochen. Das ist genau die Phase, wo man jetzt mehr Personen eingezogen hat in die Content-Generierung im Web. Das semantische Web ist quasi eine Parallelentwicklung, eigentlich noch etwas vorher entstanden, sagen mehr Strukturierungen zu erfassen, auch von den Benutzern. Aber wenn wir jetzt im Web 3.0 sind, bringen wir genau diese beiden Welten zusammen, wirklich diese Strukturierung der Bedeutung, die im Web angelegt wurde, manuell, und aber auch diese selbst generierten Content der Benutzer, um da diese Vielzahl der Informationen verarbeiten zu können. Und da haben wir in der Weise semantisches Web. Muss man jetzt sehen, ist es wirklich das Semantic Web nach dem W3C-Standard oder ist es jetzt auch semantische Suche auf diesen strukturierten Daten? Wie bringt man das jetzt zusammen? Und da, denke ich, kann auch mein Kollege Herr Tikwinski vom W3C auch nochmal die Ergänzungen bringen. Was ist jetzt das Semantic Web und was wird da jetzt kommen?
Kann ich da mal ganz kurz erstmal meine Erfahrung mit dem Web 3.0 eventuell, ob es das überhaupt ist, ich weiß es nicht. Ich habe mal eine Suche gestartet und habe gesagt, Gipfel, Zugspitze. Und da kam eine ganz knappe Antwort, 2.976 Meter. Eigentlich hatte ich erwartet, dass da mehr gekommen wäre, aber ist das jetzt schon ein Ausbund von dem Web 3.0, dass nur mir eigentlich abgenommen wird, er will den Gipfel wissen, er will, wie hoch das Ding ist, und das sage ich ihm jetzt.
Also das geht ja schon dann sehr stark in die Frage-Antwort-Systeme. Sie haben eine Frage, man versucht zu interpretieren, was erwartet der Benutzer konkret als Antwort.
Ja, ist das nicht Web 3?
Das würde ich jetzt nicht direkt als, das ist vielleicht eine Facette von Web 3.0. Okay. Es ist eine Facette. Ich denke, man hat klassisch noch auch in einem Web 3.0-Suchparadigma, man hat eine Anfrage und man bekommt weiterhin klassisch Dokumente als Antwort. Aber genau diese Qualität der ausgewählten Dokumente und die Zusatzinformationen, das ist dann neu, wenn man jetzt, sage ich mal, von Web 3.0 spricht. Man hat weitere Analysen auf diesen Dokumenten als einfach nur das Stichwort kommt in diesen Dokumenten hervor. Aber gerade dieses Problem, was will dieser Benutzer, diese Interpretation, da ist dann wirklich auch noch viel Entwicklungsbedarf.
Das heißt, es sind eigentlich zwei Bereiche. Einmal serverseitig gesehen, dass meine Daten noch ganz anders klassifiziert werden, dass ich andere Suchkriterien finde, herausarbeite, sodass ich also nicht mehr wie bisher nur nach dem Suchbegriff selbst suchen kann, sondern auch nach Zusammenhängen. Und das zweite Problem ist, dass von der Benutzerseite her, dass wir ein Interface haben, welches versteht, was der Benutzer will.
Genau. Das sind diese beiden Problemfälle, wo es wirklich auch noch gilt, entsprechende Entwicklungsleistungen zu tätigen, den Benutzer besser zu verstehen, aber auch von der Serverseite her wirklich die Semantik dann in die Dokumente zu bringen, wirklich zu verstehen, was drückt dieses Dokument aus. Und genau in diesem Spannungsfeld arbeiten wir aktuell.
Und dieses UIMA, was bedeutet das?
UIMA ist eine Entwicklung, ursprünglich von IBM und jetzt unter der Apache Foundation, ist ein Framework für genau diese serverseitigen Analysen von Texten. Das heißt, klassisch gehen die Suchmaschinen so vor, die crawlen das Web und finden die einzelnen HTML-Seiten oder andere Dokumentformate und dann müssen die Seiten entsprechend analysiert werden. UIMA ist jetzt ein Framework, um bestimmte Workflows für diese Analysen zu definieren. Und diesen Workflow, das ist sehr wichtig im Bereich des Textmining, also genau diese serverseitige Analyse, die dann versucht, weitere Informationen aus den Dokumenten herauszuholen, dass man das flexibel gestalten kann, diese Workflows. Mhm. Und dafür bietet UIMA sehr gute Basis und dafür haben wir uns auch entschieden, auf UIMA unsere Entwicklungen entsprechend hin anzupassen.
Und jetzt sollten wir Ihren Kollegen mal fragen, wie das Ganze nachher vonstatten geht. Wie kommen Texte nachher in die Suchmaschine hinein, dass man sie so nach dem Web 3.0-Standard findet?
Wir sollten die Frage an Thomas Tikwinski, den Diplom-Wirtschaftsinformatiker, richten, der auch mit an der Telefonleitung hängt.
Der Unterschied zwischen dem, was eine heutige Suchmaschine gespeichert hat, wie Sie sagen, und dem, was wir im Moment entwickeln, ist hauptsächlich das, dass im Moment in einem Index, wie eine Suchmaschine ihn speichert, einzelne Stichworte drin stehen, also Textabschnitte, die eine Suchmaschine nicht weiter interpretieren kann. Vergleicht also quasi die Anfrage dessen, was der Benutzer sucht an Stichwort, mit einer langen Liste, einem Index, wo diese ganzen Textabschnitte drinstehen und wo solche Übereinstimmungen aufgefunden werden, da werden entsprechend Treffer zurückgeliefert. Da gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns diese Stichworte oder auch Kombinationen von Stichworten an und versuchen herauszufinden, was verbirgt sich dahinter. Ist das eine Person, ist das ein Ort, ist das ein Datum, vielleicht eine Organisation, die bekannt ist, und speichern diese Metainformationen, die dabei entstehen, mit ab, sodass wir also in dem Moment, wo der Benutzer nach einer Organisation mit einem bestimmten Begriff darin sucht, wir falsche Treffer, die einfach nur aufgrund der Gleichheit der Muster entstehen würden, aus. Also ein klassisches Beispiel im Englischen, wenn der Benutzer nach Apple sucht, sucht er nach einem Obst oder sucht er nach einer Computermarke. Und wenn wir rausgekriegt haben, in dem Kontext, in dem dieses Dokument hier entstanden ist, ist Apple die Computermarke und der Benutzer sucht aber gerade in seinem Kontext nach einer Frucht, brauchen wir Suchtreffer, die Computermarke enthalten, gar nicht anzubieten.
Heißt das letztendlich, dass Sie Ihre Indexdateien quasi erweitern um einige Felder, wo diese Zusammenhänge, diese Verknüpfungen, Verbindungen mit drin stehen?
Ganz genau das. Und das ist ja letzten Endes auch das, wo es dann in den Bereich Semantic Web reingeht. Ich habe nicht nur das Dokument als einzelnen Gegenstand, der ja über eine UI bekannt ist, sondern ich habe Informationen über dieses Dokument. Ich habe Informationen über die Inhalte dieses Dokuments. Ich beschreibe dieses Dokument inhaltlich. Und mit diesen Fakten, diesen Beschreibungen des Dokumentes, kann ich das Dokument mit anderen Dokumenten in Verbindung setzen. Ich kann strukturierte Daten dazu abspeichern und mit diesen strukturierten Daten einen wesentlich tieferen Einblick in das Wesen der Informationen und Dokumente erhalten, die im Web gespeichert sind.
Was wird sich denn am User Interface ändern, wenn der Benutzer jetzt seine Fragen eingibt? Im Moment kann er ja gar keine natürlichsprachlichen Fragen formulieren, die auch verstanden würden. Tut sich da etwas?
Das ist ein ganz eigenes Forschungsgebiet, das Thema Natural Language Processing. Wie kann man den Benutzer, so wie er spricht, verstehen? Wie kann man gesprochene oder geschriebene Sprache verstehen und das dann optimalerweise in eine Anfrage umformulieren, die ein Computer beantworten kann? Da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir noch ein gutes Stück von weg, sowas zu können. Im Moment geht es eigentlich eher um kleine Änderungen an den Nutzerinterfaces, wie man sie zum Beispiel bei großen Internet-Shops heute schon finden kann, dass so strukturierte Informationen, die vorhanden sind, sagen wir mal über einen Hersteller, über einen gewissen Preisbereich, über eine gewisse andere Qualität, die ein Produkt erfüllt, dass man die als Suchkriterium in Form von kleinen Checkboxen schon mal mit angeben kann und auf diese Art und Weise seine Anfrage besser strukturieren kann, um Dinge auszuschließen, die man nicht gesucht hat.
Wie soll das Netz doch automatisch generiert werden oder ist da viel Menschenarbeit dabei?
Das Ziel ist natürlich, das automatisch zu machen, denn es gibt heute so viele Dokumente im Web, dass es eigentlich nahezu unmöglich ist, den Aufwand manuell zu leisten, alle diese Dokumente zu analysieren und Metainformationen dazu niederzuschreiben oder in computerlesbarer Form zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man braucht Verfahren wie die, die wir hier bei uns entwickeln, um bestehende Dokumente analysieren zu können, derartige strukturierte Informationen extrahieren und zur Suche zur Verfügung stellen zu können.
Das hört sich an, als wenn wir wirklich künftig die gespeicherten Daten besser wiederfinden würden, dank Ihrer Arbeit, Herr Tikwinski und Frau Dr. Gnasa. Schönen Dank für die Informationen und schaffen Sie weiter.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Was mich an den Betriebssystemen stört, das ist, die sind nicht sicher. Da gibt es Schadsoftware, da gibt es Hintertüren, da gibt es Patches, dann gibt es neue Hintertüren, dann gibt es neue Patches, dann gibt es neue Würmer. Und wir sehen an Configure zum Beispiel, der nutzt diese Sachen genial.
Ja,
warum sind die eigentlich nicht sicher?
Wir hatten mal sichere Betriebssysteme. Der ZX81 war wahrscheinlich sehr sicher.
Das war im ROM, Das war schwer zu ändern.
Oder der C64 war auch ein sicherer Rechner.
Heinz Schmitz ist denn bei unserer heutigen Rechnerarchitektur...
Ja,
schönen guten Tag, ja. Bei unserer heutigen Rechnerarchitektur denkbar, dass man auch heute wieder sichere Betriebssysteme kriegt, die nicht im ROM sind, die man laden kann, updaten kann und dennoch sicher sind nach allen Seiten?
Die einfache Antwort ist ja.
Gut. Ich glaube, das muss auch sein für die Welt, dass so etwas kommt. Denn wir können uns das nicht gefallen lassen, dass wir vor unsicheren Kisten sitzen. Sei es nun Viren oder sei es irgendwelche Abstürze oder irgendwelche Belästigungen. Das muss irgendwann mal aufhören. Die Zeit des Experimentes müsste bald vorbei sein.
Es gibt Ansätze dazu. Man muss erst mal gucken, warum sind denn unsere Betriebssysteme unsicher? Und das sind alle. Das sind also sowohl diese Windows-Betriebssysteme, das ist Linux, das ist Unix, das ist macOS, das sind sie alle. Weil die im Prinzip alle die gleiche Idee haben. Die benutzen das gleiche, den gleichen Speicherbereich, sogenanntes Shared Memory. Da werden also im Speicher von einem Prozess zum anderen Daten übergeben. Zum anderen dürfen die Prozesse im Speicher rumlaufen. Gerade bei der Programmiersprache C, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, gibt es einen ganz fiesen Effekt, ein sehr bequemes Programmiermittel, der Pointer, mit dem also nicht mit Variablen, sondern nur mit Adressen gearbeitet wird. Und wenn man sich da verzählt, dann rutscht man einfach aus seinem Speicherbereich raus und rutscht in einen anderen Speicherbereich rein. Ein beliebtes Einfallstor für Würmer, Viren. Dann gibt es noch was, der Configure zum Beispiel, der nimmt sogenannte Hooks, der nimmt Betriebssystemroutinen, die Windows nun mal braucht in dem Falle, und schreibt sich vorne in die Adresse rein, in den Start rein, springt dann in eine andere, in seinen eigenen Bereich rein, führt seinen Blödsinn aus oder seinen Schadcode aus und springt dann nachher wieder zurück ins Betriebssystem und keiner merkt an sich was.
Und schließt das Loch hinter sich wieder, sodass kein anderer rein kann.
Also ist die Architektur aller Betriebssysteme, die wir heute haben, an sich nicht geeignet für sicheres Betrieb. Deswegen sind seit 2004 sind Microsoft-Forscher dran und gehen nach einem ganz anderen Konzept vor, einem Microkernel-Konzept. Die haben gekapselte Module. Mhm. Das heißt, jeder Prozess ist an sich in einem Speicherbereich gefangen, den er nicht verlassen kann. Mhm. So etwas Ähnliches kennen wir vielleicht im Ansatz von virtuellen Maschinen. Da haben wir auch schon mal über so Sachen gesprochen. Die haben einen eigenen Speicherbereich und kommen da nicht raus. Mhm. Wenn jetzt so Betriebssystem, also der eigentliche Kern des Betriebssystems oder Treiber, um an Platten ranzukommen oder um an den Bildschirm ranzukommen oder sowas, die müssen ja miteinander noch kommunizieren. Heute, wie gesagt, geht das über Aufrufe, das geht über Speicher, das geht über Datenübergabe. Bei diesen gekapselten Modulen, Singularity heißt das Betriebssystem übrigens, werden Kanäle vereinbart. Das sind, wie ganz vereinfacht gesagt, Telefonleitungen untereinander. Und nur über diese Datenleitungen, diese virtuellen Datenleitungen, können die einzelnen Prozesse miteinander kommunizieren. Man hat also dann eine ganze Ansammlung von ganz vielen Prozessen, da sind Plugins, da sind die Applikationen, da sind die Treiber, da sind Subsysteme drin, Speichersysteme, alles ist da drin. Und alle telefonieren untereinander nur und können aber nicht in den Speicherbereich des anderen reinschreiben. Wenn natürlich in so einem Modul ein Fehler drin ist, okay.
Dann also muss man gut, sehen, aus dem Modul kommt keiner raus, ja, hast du eben gesagt. Kommt auch einer nicht rein?
Kommt keiner rein.
Kommt keiner rein.
Es sind gekapselte Module.
Wie wird denn das von rein technisch realisiert? Denn ich kann ja nun aus meinem Programm heraus alles adressieren, wozu ich Lust habe. Mhm. Und wieso kann jetzt dieses in dieser Kapsel drin, wieso kann ich das nicht mehr?
Zunächst ist das sowieso in der Softwarearchitektur so vorgesehen. Und man kann auch bei den modernen Chips sich Speicherbereiche reservieren. Das kann man schon seit dem 386. Und da kann man denn nicht raus und nicht rein. Ist natürlich bei der Architektur der heutigen Betriebssysteme nicht möglich, das zu machen. Man kann zwar Teile der Datenbereiche abkapseln, damit da nichts passiert, aber man muss schon die Kommunikation zwischen den Prozessen über Memory-Übergaben, also über einen Stack oder irgendwo zulassen. Und das brauche ich eben bei dieser Telefonierlösung, ist sehr platt der Ausdruck, Entschuldigung, aber über diese Lösung brauche ich das nicht mehr. Und deswegen habe ich ein relativ sicheres Betriebssystem. Zum anderen sind die hergegangen, haben das Ganze in Single Sharp, also so ein Derivat von C Sharp, programmiert. Und da gibt es nur typensichere Variable. Das ist das, worüber ich eben sprach. Der Pointer ist nicht typensicher. Da kann ich mitmachen, was ich will. Mhm. Im Basic früher gab es das schon. Da gab es nur typensichere Variable. Da gab es nur String-Variable oder nur Integer oder nur Double oder nur sowas. Und die gibt es da auch nur. Man kann also nicht mehr mit Pointern rumprogrammieren und Blödsinn machen, sondern man kann nur noch sagen, okay, das ist nun mal ein String, der ist eben nur 250 Zeichen lang und alles, was mehr kommt, läuft nicht hinten raus, sondern wird weggeschmissen oder führt zu einer Fehlermeldung. Damit kriege ich das natürlich sehr, sehr sicher.
Da haben wir ja alle mit angefangen, mit dem Def oder Def Integer, S und so weiter. Die Programme mussten wir deklarieren.
Ja gut, das konnte man in C auch machen. Es war natürlich viel einfacher, mit Pointern zu programmieren. Außerdem war es viel, viel schneller. Aha. Man muss dazu sagen, so ein Betriebssystem frisst relativ viel Ressourcen. Mit einem 8086 oder so, also einem früheren Chip oder mit wenig Speicher ist sowas nicht zu machen. Es braucht mehr Ressourcen, weil es eben gekapselte Prozesse sind, die alle für sich alleine laufen müssen. Die können also nicht auf die Hilfe von anderen warten, wie es heute auch noch üblich ist. Zum Beispiel DLL-Hell in Windows, da kann man immer auf andere Prozesse wieder, auf andere Dateien, auf andere Routinen wieder zugreifen, die einem gar nicht gehören. Das geht da nicht. Da muss ich alles mitbringen. Mein Prozess muss alles mitbringen und braucht dementsprechend auch mehr Speicher und mehr Rechenleistung.
Nochmal dazu. Wie sieht das rein technisch aus? Mein Betriebssystem gestattet mir also nicht, dass ich jeden beliebigen Adressbereich benutze, sondern nur meinen gekapselten Bereich.
Ja.
Wenn ich aber noch eine eigene Routine schreibe, die ich in irgendeiner Art auf diesen Rechner bringe und das als eigenständiges Programm läuft, dann habe ich doch, wie vielleicht ein Treiber auch, die Möglichkeit, auf andere Bereiche zuzugreifen, wenn ich mich quasi außerhalb des Betriebssystems stelle.
Dann müsste ich ein paralleles Betriebssystem installieren wieder. Denn
das geht ja sehr schnell, sehr klein und sehr problemlos eigentlich.
Normalerweise geht das bei dem Singularity so, dass ein Prozess sich am Microkernel anmelden muss, einen Speicherbereich zugeteilt kriegt und kann in dem arbeiten. Und das Betriebssystem spricht auch, oder der Kernel spricht auch nur mit dem angemeldeten Prozess und nicht mit irgendwas, was außen sonst noch installiert ist. Wie das in der Zukunft aussehen wird, also es Zunächst mal ist das Denken jetzt als Wissenschaft für wissenschaftliche Untersuchungen freigegeben worden. Auch der Source Code ist freigegeben worden, ganz unüblich für Microsoft, sodass auch Universitäten, Wissenschaftler überprüfen können, ob die Ideen stimmen. Sie können gucken, ob es wirklich realisierbar ist, und irgendwann soll es dann mal in Produkte einfließen. Und die Microsoft-interne Entwicklungsmannschaft arbeitet gerade am Multi-Kernel-Modul, im Moment ist nur ein Single-Kernel-Modul, sodass man dann auch mit Multicore-Prozessen das Ding abfahren kann.
Gut, das Ding ist also jetzt sicher. Wie sieht denn das mit der Sicherheit aus, wenn ich jetzt Schadsoftware habe, so wie heute? Die kann aber doch dann diesen einzelnen Prozess immer noch schädigen, aber nicht mehr andere,
oder? Nein, sie kann sich selber im Prinzip ja nur schädigen. Ich müsste ja dann einen eigenen Prozess aufsetzen, der dann eben Config oder wie auch immer heißt. Und der müsste dann versuchen, irgendwelchen Blödsinn anzurichten. Bloß nach der Philosophie kommt er ja gar nicht aus seinem eigenen Bereich raus. Er kann vielleicht dann mit Treibern über den Channel reden und dann mit Peripheriegeräten Blödsinn machen. Ob er dem Microkernel was zufügen kann, hängt ja davon ab, wie der wieder programmiert ist.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, der Grundsatz ist, jedes Programm, jeder Prozess muss sich bei dem Kernel anmelden und der Kernel sagt, du darfst dort und dort wohnen und das benutzen und überwacht auch, dass der nicht da raus kann. Ne?
Der überwacht, dass er nicht da raus kann.
Das heißt,
und die Unterhaltung zwischen den anderen muss immer über eine Kommunikationsleitung, die im Prinzip von beiden Prozessen genehmigt worden ist, erfolgen. Ich kann also nicht einfach nur einem sagen, jetzt mach mal, geh mal rechts rum oder sowas, sondern die müssen sagen, wir wollen jetzt miteinander reden, ob du rechts oder links gehst, sagt der andere, okay. Und dann kann ich ihm die Befehle erteilen.
Schön ist, dass man das offenlegt von Seiten Microsoft, dass man hier zumindest im Entwicklungszeitraum Open Source macht. Aber dann können wir relativ sicher sein, dass sich das Ding dann auch, wenn viele Augen drauf gesehen haben, wirklich bewähren wird. Ja. Ich hoffe nur, es bleibt dann auch offen.
Ein Verfahren, das sich bei Open Source Software ja hervorragend bewährt hat bis jetzt, dass die Kontrolle durch die Community die Qualität enorm steigert.
Es wäre ein unglaublicher Schritt in die Zukunft und da würde ich sagen, Hut ab, wenn Microsoft das wirklich so auf die Pfanne kriegt, dass unsere Betriebssysteme künftig wirklich in der Lage sind, sicher zu laufen, ohne Angriffe von außen erleiden zu müssen. Das wäre eine super Sache.
Ja, wünschen wir uns alle.
Ja.
Okay, dann hoffen wir mal gemeinsam. Dankeschön, Heinz, für diese Informationen. Bis 2010 soll einem nationalen Aktionsplan zufolge IPv6 in Deutschland zu 25% genutzt werden. Das heißt, dieser erweiterte Nummernplan soll jetzt eingeführt werden. In vielen Programmen ist es ja implementiert. Es müsste also möglich sein.
Na, das 2010 ist ja bald. Das ist ja nur ein halbes Jahr.
Tja, ich weiß auch nicht, wieso man da drauf kommt. Aber auf jeden Fall wird es gefordert. Und das stünde auch im Einklang mit der Haltung der EU-Kommission, hat der Christoph Meindl, Vorsitzender des IPv6-Rats und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts.
Also im Moment sind wir doch noch so weit, dass man eher sagt, wenn du IPv6 drin hast, schmeiß es raus, das stört im Moment nur. Dann müssten wir es ja alle wieder reintun.
Jo, tu es rein.
Vorteil von dem IPv6, um vielleicht nochmal zu wiederholen, man hätte dann pro Quadratzentimeter auf dieser Erde einige Millionen von möglichen IP-Adressen.
Genau das, was ich brauche.
Ja, und das ist, kann also jede Haushaltsmaschine und jedes, also alle Maschinen, alle Geräte eine eigene IP-Adresse bekommen.
Ja klar, über kurz oder lang müssen wir es ja haben. Unsere IP-Adressen reichen ja nicht mehr aus. Also ist schon durchaus sinnvoll. Wusstest du, dass es die ersten DVB-T-Sticks mit eingebauter Software gibt? Also da hat man so kleine USB-Steckerteilchen drin, da ist ein komplettes Fernsehgerät drin.
Und der liefert auch dann...
Da musst du keine Software mehr installieren, sondern die läuft da drauf, auf diesem Stick. Du hast da so einen Antennenanschluss auf der einen Seite, USB auf der anderen Seite. Finde ich ganz interessant. Warum soll man denn immer die blöde Software installieren?
Ja. Und teuer?
Preise kann ich noch nicht sagen, aber... Naja, die haben da, wie gesagt, 200 Megabyte Software da drin. Das Ding macht MPEG-2 und es kann einfach so abgespielt werden. Wenn das, was da so im Moment rausgegeben wird, von den Preisen her stimmt, dann soll er unter 50 Euro kosten, der Stick. Also wäre eine gute Sache.
Findet er dann immer das Video? Muss er auch videomäßig was vorbereiten.
Müssen wir mal abwarten, bis das Ding auf dem Markt ist. Ich probiere es aus und dann kann ich was dazu sagen.
Vielen Dank. Das brauche ich nicht auszuprobieren.
Oh, sag ich doch. Ja. Ich bin doch nett zu dir.
Ja.
Kennst du die neueste Firefox-Erweiterung? Eine schöne Erweiterung.
Ich habe gerade eine erweitert.
Ja?
Was war's denn?
Trashmail.
Nee.
Nee?
Nee.
Also da gibt es einen Firefox-Steck rein oder du sagst, glaube ich, Plugin dazu.
Plugin.
Plugin, also. Und da kannst du automatisch Wegwerf-E-Mail-Adressen generieren lassen. Es gibt ja nun in vielen Bereichen das Verlangen, deine E-Mail-Adresse zu haben, damit man sich hinterher zuspammen und voll spammen kann. Mhm. Und der Firefox, der generiert das, zeigt dir auch an, ob sowas schon im Netz vorhanden ist und wenn ja und wie und wo und was. Und und da hast du im Grunde genommen dann eine gewisse Anonymität, weil du auch einstellen kannst, wie lange denn das gültig sein soll, diese Adresse. Also wenn du dann die Informationen bekommen hast, die du haben wolltest, Download oder so, dann wird diese Adresse wieder gelöscht und fertig. Und
wo das, ist denn diese Adresse dann?
Das kann ich dir nicht sagen. Also
ist sie denn angemeldet als Adresse dann auch?
Du bist über diese Adresse erreichbar dann.
Aha, wie lange?
Kannst du einstellen. Ich werde mal sehen, ich habe es noch nicht gefunden gehabt, wo das Ding war. Ich wollte es eigentlich mal machen, aber ging nicht. Ich werde mal sehen, ob ich da was Näheres herausbekommen kann. Und das ist dann unter addons.mozilla.org.de Firefox Addons 1813 ist die Nummer. Man sollte nachsehen und sich das Ding installieren und kann dann vielleicht auch einer Bundesregierung mal etwas schreiben, was dann nicht anonym ist, aber verschwunden ist hinterher.
Ich weiß nicht, ob ich es brauche.
Du kriegst zu wenig Spam.
Ich kriege viel Spam, das meiste wird weggefiltert und dann kriege ich dann Spam aus eigenem Hause. Kriegst du, glaube ich, auch, ne?
Aus eigenem Hause?
Ja.
Ach so, ja.
Ja,
da gab es eine Aktion, dass andere Leute aus eigenem Hause ihren Spam weghaben wollten und landen dann, umgeleitet auf die anderen. Fand ich auch.
Ja. Muss ich ja jeden Tag so 10 Stück muss ich löschen.
Ja, dann. Manchmal auch mehr.
Ja, noch
manchmal
mehr, auch doppelte, ja. Gut, ich glaube, wir müssen so langsam Schluss machen. Ne?
Der Daumen hoch.
Daumen hoch. Tuck,
E-Bübi.
E-Bübi.
E-Büb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.